Heute nehmen wir uns eine Pflanze vor, die eigentlich in keinem Haushalt dieser Welt fehlt und die doch selten als Heilmittel wahrgenommen wird, die Zwiebel. In der Küche bringt sie Geschmack ins Essen und beim Schneiden allerschönste Tränen in die Augen. Aber wer sie näher betrachtet, der merkt schnell, sie ist in vielerlei Hinsicht vielschichtig und reich an Kräften. Und im Zwiebeltee entfaltet sie auf ganz eigene milde Weise ihre heilende Wirkung gegen Erkältungen, für die Verdauung, für unser Immunsystem und so weiter und so fort. Ein Getränk, das nicht spektakulär wirkt, sondern sanft, zuverlässig und auch tröstlich. Gemeinsam mit Karin Buchart tauchen wir jetzt in dieser Krautplausch-Folge ein in die Welt des Zwiebeltees und entdecken, warum er viel mehr ist als ein Hausmittel der Großmutter. Hallo Karin.
Hallo Ralf.
Ja, der Zwiebeltee, das ist etwas ganz Neues, das hast du vorgeschlagen als Thema für den Krautplausch. Ich wusste, dass man viel mit Zwiebeln machen kann. Ich mag Zwiebeln auch roh. Mettbrötchen, wenn man da herkommt, wo ich herkomme, musste da immer Zwiebeln drauf. Ist ja nicht jedermanns Sache. Also ich finde Zwiebel ganz fantastisch. Man kann auch schöne Ballspiele damit machen. Aber dass man einen Tee daraus macht, das wusste ich nicht.
Ja, ich habe das absichtlich immer wieder so beschrieben und erzählt auch bei den Seminaren, die Köchinnen und Köche und den Hörern und Sehern werden sich denken, na ja, ich koche eine Suppe und da ist ja auch viel Zwiebel drin und ist also das Gleiche. Ja, aber wenn wir einen Zwiebeltee machen, dann thematisieren wir das halt noch einmal extra, diese starke Wirkung der Zwiebel in dieser milden Form, wenn sie gekocht ist. Da hat sie einen ganz anderen Charakter, als wenn wir sie frisch verwenden. Also Zwiebel spielt eine wichtige Rolle in der Volksmedizin und bei Hausmitteln. Aber wenn wir uns vorstellen, eine rohe Zwiebel auseinanderzuschneiden und diese stechenden Düfte in der Nase zu haben, das ist doch eine ganz andere Sache, als wenn wir die Zwiebel lang kochen, wo sie dann ganz besänftigt ist und mild auf uns wirkt. Aber die Wirkung ist dennoch ziemlich stark.
Man kennt Zwiebel ja, ich glaube, so auch als Großmutters Heilmittel, wenn man Ohrenschmerzen hat, glaube ich, eine warme Zwiebel aufs Ohr legen oder so, habe ich mal gelesen, habe ich nie versucht, weil ich hätte die weggegessen wahrscheinlich. Aber wie kommt man auf diesen Tee? Wie kommst du auf den Tee und was genau soll er bewirken?
Ja, dieser Zwiebeltee ist vor allem entzündungshemmend und er lässt die Säfte fließen. Also wenn man erkältet ist und dann die Stirnhöhlen sind so zu und man hat so das Gefühl, den Kopf zerreißt es fast, dann ist der Zwiebeltee angesagt. Und man könnte auch die rohe Zwiebel verwenden, weil diese Lauchöle, diese flüchtigen Lauchöle haben auch gleich aus der rohen Zwiebel eine gute Wirkung. Aber viele Patienten mögen das nicht, dieses Scharfe. Also ich habe das besonders gemerkt, als meine Enkelin krank war, die mochte das nicht. Also man muss auch den Charakter eines Heilmittels mögen, damit es wirken kann. Und wenn es so ruppig und so intensiv ist, die rohe Zwiebel, dann muss man das auch aushalten. Und ja, und wenn man die Zwiebel kocht, dann entsteht eine ganz andere Wirkungsweise. Also dann sind es nicht mehr diese ruppigen Lauchöle vordergründig, sondern dann ist, also wenn wir hier die Zwiebel haben, die gelbe Zwiebel, wenn wir die nur Vierteln in Stücke schneiden und eine Stunde in Wasser kochen, dann geht viel braune Farbe aus der Schale heraus. Die Schale kochen wir auch mit. Und das ist das Quercetin und das wirkt sehr entzündungshemmend. Quercetin ist ein Flavonoid, das sehr gut untersucht wurde und eine unserer wichtigsten Quercetinquellen ist die gelbe Zwiebel. Und früher hat man ja auch die Suppen deshalb so mit Schale gekocht, damit sie dann kräftiger ausgesehen haben. Sie sind brauner geworden, aber sie sind nicht nur irgendwie kräftiger, sondern sie sind auch tatsächlich wirkungsvoller, wenn man die Schale mitkocht. Und das Fruchtfleisch der Zwiebel, das enthält ganz viel Inulin. Das ist ein Ein Präbiotikum, also es ist ein Ballaststoff, den wir nicht verdauen. Der gelangt bis in den Dickdarm und im Dickdarm freuen sich schon die Darmbakterien auf dieses Inulin, die mögen das ganz besonders gern. Und dann feiern sie so richtig und manche merken auch, also wenn man rohe Zwiebel isst, dann merkt man, das spürt man dieses Feiern auch, nämlich da bekommt man manchmal ganz schön Blähungen. Aber wenn man die Zwiebel lang kocht, dann ist das Inulin gequollen und schon ein bisschen aufgeschlossen und dann müssen die nicht gar so randalieren, die Darmbakterien, dann funktioniert das etwas milder. Also dann ist sie auch verträglicher, die Zwiebel.
Karin, ich liebe deine Bakteriengeschichten. Du hast immer einen wunderschönen Ansatz, das zu beschreiben. Man stellt sich die kleinen Bakterienfamilien vor, wie sie sich freuen, wenn ein Zwiebeltee über sie rübergegossen wird. Das ist herrlich. Sollte man ein Video rausmachen.
Genau.
Ja, aber lass uns noch vielleicht mal kurz auch bei diesem Thema Tee bleiben. Tee ist ja nicht gleich Suppe, obwohl irgendwie schon. Also ähnlich. Wasser,
ähnlich,
Suppe.
Genau.
Aber hier den Tee würde ich zubereiten, indem ich in ein Glas Wasser eine Riesenzwiebel lege und drüber gieße. Wäre eine Möglichkeit, aber wahrscheinlich falsch.
Genau. Ach nein, man macht keinen heißen Aufguss, sondern man macht eine Abkochung, ein Dekokt sozusagen. Mhm. Also Zwiebel in Stücke schneiden und im Wasser eine Stunde lang kochen. Und dann entsteht so ein süßlicher, also mit so ein bisschen eigenwilliger Geschmack, aber es ist nicht so schlecht, wie man sich das vorstellt. Weil es ist ja keine Suppe, es sind keine Gewürze drin und auch kein Salz. Es schmeckt ein bisschen süßlich und man könnte sogar noch ein bisschen Honig dazugeben, weil der Honig immer die Pflanzenwirkstoffe einschleusen hilft. Also Honig, das Medizinpferd wird es genannt, hilft auch noch ein bisschen mit. Ja, wir kochen das eine Stunde, dann seihen wir die Zwiebel ab und geben vielleicht ein bisschen Honig dazu. Und dann trinkt man diesen Zwiebeltee. Und ja, und dann ist man wirklich erstaunt, wie schnell dann alles zu fließen beginnt und wie schnell da eine Erleichterung zustande kommt. Und es hat eben verschiedene Wirkungsmechanismen. Über die Darmbakterien wirkt das aufs Immunsystem. Und über das Quercetin, diese entzündungshemmende Wirkung. Also es wirken andere Pflanzenwirkstoffe, wie wenn man die rohe Zwiebel verwendet und trotzdem geht es in eine sehr ähnliche Richtung. Das ist irgendwie erstaunlich.
Verändert das lange Kochen den, ich sag mal, Charakter, die Eigenschaften der Zwiebel? Kommen andere Dinge stärker hervor durch das Kochen, als wenn ich es roh esse?
Auf alle Fälle. Und das sehen wir ja bei ganz vielen Kräuteranwendungen oder Kräuterzubereitungen. Je nachdem, wie wir diese Pflanzen behandeln, können wir andere Stärken herausholen oder in Szene setzen. Also das Kräuterhandwerk ist ja deswegen auch so entscheidend, weil wir da immer unterschiedliche Talente der Pflanzen dann hervorholen und in Szene setzen. Und beim langen Kochen verändern sich eben die Präbiotika, das Inulin verändert sich, die scharfen Lauchöle, die verschwinden mehr oder weniger oder werden umgeformt. Und das Quercetin aus der Schale, das wird herausgeholt, das ist sonst ja auch nicht verfügbar. Also das muss ja auch erst durch Kochen in Wasser, das ist gut wasserlöslich, herausgeholt werden. Und wenn man das, also das Quercetin zum Beispiel, das ist auch ganz spannend, das ist es ist eher im Basischen löslich. Früher hat man bei den Suppen immer ein bisschen Natron dazugegeben, weil dann ist die Suppe brauner geworden. Also man kriegt auch ohne Natron genügend Quercetin heraus, aber spannend ist, sind die Überlieferungen aus der traditionellen Esskultur auch, wo man genau beobachtet hat, wenn man es ein bisschen basisch macht, dann kommt noch mehr Farbe aus der Zwiebel.
Mhm. Du hast vorhin kurz die Blähungen angesprochen, die Zwiebel bei vielen Leuten hervorruft. Ist da ein deutlicher Unterschied, wenn ich es koche oder den Tee bereite und dann trinke? Ist das weniger blähend?
Ja, es ist auf alle Fälle weniger. Ja, genau. Mhm. Es ist auf alle Fälle etwas leichter zu zerlegen für die Bakterien und daher läuft das dann nicht ganz so wild ab. Und es gibt ja wirklich eine ganze Reihe von Leuten, die rohe Zwiebel schlecht vertragen. oft ist es auch so ein bisschen Teufelskreis, dann meidet man die Zwiebel, dann hat man wieder weniger Futter für die Darmbakterien, dann meidet man vieles schwer Verdauliche und dann wird das immer schlimmer. Also es ist ein bisschen auch ein Teufelskreis, deswegen soll man oder kann man ihn versuchen zu durchbrechen, indem man mal die Zwiebel in einer anderen Form isst und um da wieder hinzukommen, dass man diese Lebensmittel auch wieder in anderen Formen dann essen kann.
Nochmal konkret zu der Anwendung. Wann, bei welchen körperlichen Beschwerden empfiehlst du diesen Tee? Wann sollte er getrunken werden?
Auf alle Fälle bei Erkältungen, wo man so das Gefühl hat, es steckt was in mir und es kommt noch nicht heraus, es hat noch nicht zu fließen begonnen. Ich glaube, das ist der wichtigste Einsatz, diese Schleimlösung und auch zur Stärkung des Immunsystems. Also man kann natürlich auch, wenn man jetzt das Gefühl hat, es fliegen viele Viren herum und es ist so ein bisschen die Gefahr, dass ich mich auch anstecke, kann man das auch vorsorglich trinken. Das hängt immer auch ein bisschen davon ab, ob man das mag, diese Zubereitung, oder ja, wenn man sie ganz schrecklich findet, wird man sich was anderes suchen. Aber wenn man das mag, kann man das natürlich auch ab und zu vorsorglich trinken.
Wir reden ja immer wieder im Krautplausch über Anwendungsmöglichkeiten von Kräutern, Heilpflanzen und heute eben auch von der Zwiebel. Manchmal ist es gar nicht so leicht auseinanderzuhalten, wann ich etwas für was einsetze. Zum Beispiel das Thema Erkältung ist ja eins, das wir auch immer wieder mal besprechen. Da kommen wir sehr schnell zu Thymian, manchmal auch zu Salbei, zu anderen Kräutern, Teemischungen oder Tinkturen zum Teil, die man anwenden kann. Nach welchen Kriterien entscheide ich das? Hilf uns, eine Entscheidung zu treffen, wann nehme ich das eine und wann das andere, oder soll ich es einfach mal ausprobieren, wenn eine Erkältung im Anmarsch ist?
Ich denke, dass es gut ist, wenn wir uns reinfühlen, möchte ich eher was, ist alles so trocken und ich suche nach was Befeuchtendem, oder habe ich das Gefühl, es ist alles verschleimt und verschlossen und es ist sogar die Gefahr, dass die Stirnhöhlen zugehen. Also dass man nach diesem, was ist denn eigentlich uralte Einstufungsmethoden, brauche ich eher was Trocknendes oder was Befeuchtendes? Und das können die meisten Menschen am ehesten selber dann entscheiden. Und dann natürlich auch, ob ich das einigermaßen mag. Also ich würde in der Volksmedizin gibt es ja auch diese Hinweise immer wieder, je grausiger irgendein Heilmittel ist, desto besser wirkt es oder so ähnlich. Mhm. Also das würde ich nicht unterschreiben. Ich würde schon eher sagen, was mag ich denn? Und dann kriege ich eher jenes Heilmittel, das für meinen Typ am besten geeignet ist. Und natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten bei verschleimten Erkältungen, was zu unternehmen, und dann fange ich mal mit dem an, was ich mag. Ist es eine Inhalation oder ein Zwiebeltee oder sind beide Anwendungen gut für mich? Dann ist es natürlich auch gut, mehrere Anwendungen zu machen.
Ich denke, Zwiebel ist ein bisschen unterschätzt, was die Heilkraft und Heilwirkung angeht in der ganzen Diskussion im Bereich Heilkräuter und Heilpflanzen. Man hört sehr wenig über sie. Ich habe ja vorhin noch dieses andere Beispiel aus der Volksmedizin eigentlich angesprochen. Bei Ohrenschmerzen legt man sich eine Zwiebel, eine warme Zwiebel, glaube ich, aufs Ohr. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, ach, ich habe Ohrenschmerzen und gieße mir den Tee ins Ohr. Das ist eine andere Geschichte. Aber es scheint doch immer wieder bei den Menschen die Zwiebel vorzukommen in der Vergangenheit. Ja. Leute scheinen immer wieder auf diese Zwiebel zurückgekommen zu sein.
Ja, also bei meiner Heilwissenserhebung, die ich 2005 gemacht habe, waren die vier am häufigst genannten Heilmittel waren ja keine klassischen Kräuter. Das war eine große Überraschung für mich. Mhm. Am häufigsten wurden die Harze genannt und dann kamen Zwiebel, Apfelessig und Honig. Also das sind Zutaten aus der Küche eigentlich, die wir sowieso immer bereit haben und die ganz oft heilsam eingesetzt wurden. Und die Zwiebel ganz besonders, denken wir an Zwiebelschmalz oder einfach rohe Zwiebel auflegen oder Zwiebelsocken oder, also die Zwiebel gibt es, denke ich, auch in ganz vielen Regionen der Erde, wird die als Hausmittel heilend eingesetzt und ja, das kann kein Zufall sein.
Ja, wir wollen ja auch in diesem Krautplausch ermutigen, dass man wirklich diese Hausmittel ausprobiert. Und wie du sagst, hat man manches davon eigentlich fast ständig im Haus, wie die Zwiebel zum Beispiel. Und sich langsam herantasten an dieses Thema. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es lohnt sich allemal, auch wenn Leute um einen herum vielleicht am Anfang erst denken, meine Güte, da muss aber doch eine Tablettenpackung dabei sein, wenn ich diese oder jene Krankheit habe. Das ist in der Regel vielleicht auch sinnvoll, aber manches kann auch ein gutes Hausmittel schaffen und wegschaffen. Ich weiß aus eigener Erfahrung in der Familie, dass mittlerweile Familienmitglieder um gewisse Erkältungstees, Zusammensetzungen bitten, die ich dann in der Küche zubereite, weil sie offensichtlich dann doch wirken. Am Anfang ist man eher immer so ein bisschen vorsichtig und denkt, was kann aus diesem Kraut denn herauskommen? Ich brauche irgendwas Chemisches, aber es ist nicht immer notwendig, gell?
Nein, nein, genau. Man kann es auf alle Fälle oft diese Hausmittel einsetzen, oft auch komplementär, je nachdem.
Ja, ein tolles Thema. Wir wollen ein Rezept, ein kleines Rezept auch wieder veröffentlichen hier in unserer YouTube-Videobeschreibung, was mich dazu bringt, noch einmal daran zu erinnern, der Krautplausch ist ein Podcast für die Ohren und für die Augen. Also wir erscheinen auch als Podcast auf allen gängigen Plattformen. Man kann uns also überall hören oder eben hier auf YouTube sehen. Und was uns natürlich sehr wichtig ist, ist der Austausch mit euch. Es gibt immer wieder schöne Rückmeldungen von euch, immer mehr davon. Wir freuen uns sehr, würden uns auch freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Das hilft uns. Wir freuen uns sehr darauf, wenn ihr eure Erfahrungen uns mitteilt. Denn wir wissen, ich weiß am wenigsten, Karin weiß ganz viel, aber alle, die hier zuschauen und zuhören, die wissen wahrscheinlich noch mehr. Und deshalb wollen wir Wissen hier auch ein bisschen generieren und sammeln. Lasst uns eure Rezepte oder die Rezepte eurer Eltern und Großeltern wissen, eure Erfahrungen. Schreibt sie einfach in die Beschreibung. Und wenn ihr sonst Fragen, Kommentare habt, macht das auch. Ihr erreicht uns auch per E-Mail info@krautplausch.ch. Karin, es war ein wunderschönes Gespräch nach Österreich mit dir. Wie immer, ich freue mich auf das nächste. Bleib gesund, ja. Bis bald. Ooh.